Damit hallo zu diesen Mediennachrichten für den heutigen 14. März. Ich bin die Elli hier. Heute beschäftigen wir uns mit Zensur und vor allem auch damit, wie man sie musikalisch umgehen kann. Wir blicken darauf, wie sich Verlage auf der Leipziger Buchmesse gegen rechts engagieren. Außerdem behandeln wir einen Fall, bei dem ein Mensch vorgeladen wurde, weil er einen Artikel des Bayerischen Rundfunks geteilt hat. Und Tia ist heute zu hören mit dem Tweet der Woche. Ja, am Montag war Welttag gegen Internetzensur. Dazu hat auch Reporter ohne Grenzen sich etwas ausgedacht. Und zwar haben sie eine Aktion veröffentlicht, wobei sie Lieder vertont haben. Diesen Liedern liegen Texte zugrunde, die in Ländern wie Thailand, Usbekistan, China und Vietnam unter anderem verboten sind und aber dennoch in einer musikalischen Art und Weise nun an die Öffentlichkeit kommen sollen. Watch out for books that you translate, or you might land in jail. Be careful with plays in which you're acting. It's 2 years and 6 months in hell. Don't step on a printing of royalty. Don't you dare to rip it apart. Ein ganz normaler, vielleicht ein wenig sentimentaler Popsong, könnte man meinen, doch der Text lässt einen stutzen. Er ist angelehnt an die Veröffentlichung einer Plattform, die in Thailand verboten ist. Das eben gehörte Lied ist inspiriert von einer Infografik, die auf besonders drastische Strafen hinweist, die das Militär in Thailand in Fällen von angeblicher Majestätsbeleidigung verhängt hat. So bezieht sich die Nummer 1 in der Grafik auf den Fall eines Musikers, der wegen eines antimonarchistischen Graffitos in einer Toilette festgenommen wurde. Der Musiker wurde zu 1 Jahr und 6 Monaten Haft verurteilt. Der bekannteste Fall ist Nummer 8 der Grafik. Ein Rentner wurde wegen SMS, in denen er die Monarchie beleidigt haben soll, zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er starb im Gefängnis. Die Grafik, die solche Fälle aufzeigt, war von der Online-Zeitschrift Parashtai veröffentlicht worden. Parashtai ist ein unabhängiges, nicht kommerzielles Tagesmagazin aus Thailand und dort seit 2010 nicht mehr verfügbar. Zwei kürzlich veröffentlichte Popsongs greifen die Inhalte des Magazins auf. Die Lieder sind Teil einer ganzen Playlist, deren Texte an zensierte Texte oder Magazine angelehnt sind. Der Uncensored Playlist. Erstellt und produziert wurde die Uncensored Playlist von Reporter ohne Grenzen. Dabei haben sich Reporter ohne Grenzen Texte von Journalistinnen und Journalisten gesucht, die in den Heimatländern verboten sind oder deren Autoren in ihren Heimatländern nicht mehr arbeiten können. Dabei haben sie sich besonders auf Länder konzentriert, in denen die Pressefreiheit als besonders gering eingestuft wird.
Also die Situation in diesen 5 Ländern ist tatsächlich derartig schlecht, dass nur noch eine, und zwar die Kollegin in Ägypten, in ihrem Land leben kann. Alle anderen 4, die Journalisten aus Usbekistan, aus China, Thailand und Vietnam, mussten ins Exil gehen. Das sind alles Länder, die auf unserer Rangliste der Pressefreiheit, die wir ja jedes Jahr herausgeben, ziemlich weit unten stehen. Usbekistan, China, Thailand und Vietnam. Also es gibt kaum Länder, in denen das Internet strenger kontrolliert wird. Also so, dass unabhängige Seiten unabhängiger Medien geschlossen werden und vor allem auch einzelne Journalisten und Blogger ganz, ganz scharf verfolgt. Also dass sie ins Gefängnis geworfen werden oder um ihr Leben und ihre Gesundheit fürchten müssen.
Einer der Texte, aus denen die Songs entstanden sind, hat den Titel When Did Du Dang Die? Der Text stand von dem Journalisten Bui Tan aus Vietnam. Er berichtet in einem Artikel von einem 17-Jährigen, der wegen des Verdachts auf Diebstahls von der Polizei festgenommen worden war. Du Dang war am 5. August 2015 verhaftet worden und wurde am 4. Oktober nach 2 Monaten Haft ins Krankenhaus verlegt. Ein Tag vor dem Ende seiner Haftzeit. Seine Mutter hatte in einem Interview mit der BBC angegeben, sie hatte ihren Sohn am 4. Oktober regungslos im Krankenhaus vorgefunden. Das Krankenhaus, datiert seinen Tod aber auf den 10. Oktober. Auch bezüglich der Haft von Doe gibt es mehrere Ungereimtheiten. Es ist unklar, ob Doe durch Polizeigewalt starb und wann er starb. Buitan hatte in seinem Text auf diese Unklarheiten aufmerksam gemacht. Texte wie der über Do Dang oder darüber, wie schnell man in Thailand wegen Majestätsbeleidigung verurteilt werden kann, sind in den jeweiligen Ländern nicht gerne gesehen. Die Behörden gehen gegen Journalistinnen und Journalisten, gegen ihre Blogs und gegen ihre Zeitungen vor. Um die zensierten Inhalte trotzdem zu verbreiten, hat sich Reporter ohne Grenzen einen Trick ausgedacht. Mit der Verpackung der Texte als Popsongs versuchen sie, die Zensur zu umgehen. Die Songs werden dazu über Streaming-Plattformen wie Spotify veröffentlicht. Dadurch kann die Kritik der Journalistinnen und Journalisten, zum Beispiel an der Regierung oder der Polizei, dennoch öffentlich zugänglich gemacht werden.
Wir haben das eben dann extra genau diese Art gewählt, weil es eben nicht möglich ist, dass jetzt die Regierung zum Beispiel in Vietnam oder in Thailand einfach sagt, diese zwei kritischen Lieder, die streichen wir dann mal aus den Streaming-Diensten, sondern es können entweder nur, kann der gesamte Dienst gesperrt werden für die gesamte Bevölkerung in dem Land oder er muss halt frei zugänglich bleiben. Ob jetzt die Regierung sich dafür entscheidet, einen gesamten Streaming-Dienst zu schließen, was einerseits sehr hohes internationales Echo natürlich auch finden wird und andererseits auch in dem Land selber die Bevölkerung natürlich unter Umständen extrem unzufrieden macht. Das werden die sich zweimal überlegen. Und deswegen ist das so ein bisschen so, sind diese Streamingdienste oder die Lieder dann so ein bisschen so trojanisches Pferd. Und dann haben wir einfach gedacht, nutzen wir dieses Schlupfloch und nehmen wir die Inhalte der Journalisten, die sie dort nie so publizieren können, und packen das halt in eine andere Form, auch eine Form, die ja dann ein anderes Publikum anspricht, denn diese Songs hören sich hoffentlich ganz, ganz viele Menschen weltweit an und auch Menschen, die sich sonst jetzt nicht schwerpunktmäßig mit Pressefreiheit oder Menschenrechten auseinandersetzen, und bringen sie dann auf diese Weise unter das Volk.
Die Artikel, auf deren Basis die Lieder geschrieben sind, sind auch auf der Website uncensoredplaylist.com verfügbar. Dazu muss man allerdings ein wenig umständlich unter das Projekt die Pressemappe herunterladen. Dort finden sich dann die zu den Songs gehörenden Texte auf Deutsch und auf Englisch. So kann man sich ein Bild davon machen, was in welchen Ländern denn so zensiert wird, und außerdem geben gerade diese Texte selbst oft einen Einblick in die Zustände in den verschiedenen Ländern. Und darin besteht zumindest für diejenigen Menschen, die nicht oder wenig von Zensur betroffen sind, der Mehrwert der Playlist. Die Lieder der Playlist sind zwar einfach Popsongs. Die Kritik der Journalistinnen und Journalisten an der Situation in ihren Ländern wie Thailand, Usbekistan, Ägypten, Vietnam und China ist aber immer noch herauszuhören. Es ist fast satirisch, wenn zu ruhigen Gitarrenklängen über die Unterdrückung von Menschen gesungen wird. Gleichzeitig machen die Popsongs das Thema leicht zugänglich. Wer einfach die Lieder schön findet, sich aber eher wenig mit Pressefreiheit beschäftigt, kann dadurch einen Zugang zu dem Thema finden. Die Uncensored Playlist kann darauf aufmerksam machen, wo und wie Zensur stattfindet. Das ist auch ein Mittel für die betroffenen Journalistinnen und Journalisten, um ihre Inhalte trotz Zensur verfügbar zu machen und zu zeigen, wir lassen uns nicht verbieten. Denn nun sind ihre Inhalte eben in Form von Popsongs auch in den Ländern verfügbar, in denen ihre ursprünglichen Texte eigentlich verboten wurden. Allerdings ist es mit so einer Playlist natürlich noch lange nicht getan. Denn Zensur wird nicht dadurch beendet, dass man sie umgeht, sondern dadurch, dass man diejenigen Menschen und Systeme angreift, von denen die Zensur ausgeht. Und das ist und bleibt die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten und auch von denjenigen Menschen, denen verboten wird, ihre Texte zu lesen. Ja, es gibt ein Hashtag, unter dem diese Playlist über Twitter bekannt gemacht wird, nennt sich Truth Finds a Way, und unter uncensoredplaylist.com findet man noch mehr Infos über die Journalistinnen und Journalisten, deren Texte dort vertont wurden und man kann eben auch die Texte finden, die als Grundlage für die Lieder gedient haben. Außerdem kann man sich natürlich alle entstandenen Lieder anhören und auch herunterladen.
Morgen, am Donnerstag, öffnet die Leipziger Buchmesse ihre Türen. Verschiedene Verlage werden ihr aktuelles Programm vorstellen. Autorinnen und Autoren sind eingeladen, über ihre neuen Bücher zu sprechen. Tausende Menschen werden die Buchmesse mit dem Vorhaben besuchen, spannende Bücher zu entdecken und Diskussionen zu aktuellen Themen zu verfolgen. Für Diskussionen sorgt schon seit Jahren die Präsenz rechter und neurechter Verlage auf der Buchmesse. Auch in diesem Jahr hat sich unter anderem der Antaios Verlag von Götz Kubitschek und das Compact Magazin von Jürgen Elsässer angekündigt. Um dies nicht unkommentiert hinzunehmen, hat das Aktionsbündnis Verlage gegen Rechts ebenfalls seine Präsenz auf der Buchmesse angekündigt. Das Bündnis existiert seit 2016 als Reaktion auf einen provokativ platzierten Messestand des rechten Compact Magazins.
Der Hintergrund ist ja vor allen Dingen ein gesellschaftlicher. Also es dürfte ja keiner Hörerin oder keinem Hörer entgangen sein, dass rechte Positionen in immer größeren Teilen der Gesellschaft Anklang finden. Und das spiegelt sich natürlich auch auf öffentlichen Veranstaltungen wie der Buchmesse wider. Ganz konkret ist es 2016 uns so ergangen, dass der Stand des Compact-Magazins ziemlich groß war. Also die bezahlen da immer ziemlich viel Geld dafür, um eine Riesenpräsenz auf der Leipziger Buchmesse zu haben. Und Halle 5 ist immer so traditionell die Halle, wo die Linken, die Alternativen, die kleinen unabhängigen Verlage sind. Und da wurde der Compact-Stand mitten in die Reihe der linken Verlage gesetzt. Das war natürlich ein Affront. Die haben da auch kein Hehl um ihre rassistischen Positionen gemacht, haben die da zum Besten gegeben. Und da hat sich das erste Mal Widerstand formiert. Und unter dem Hashtag Verlage gegen Rechts gab es ein paar spontane Aktionen, Flashmobs jeden Tag.
Das sagt René Arnsburg von Verlage gegen Rechts. Im vergangenen Jahr organisierte das Bündnis eine Kundgebung gegen die Präsenz der rechten Verlage auf der Leipziger Buchmesse. Und auch in diesem Jahr ruft das Bündnis zu Aktionen auf. Die argumentative Grundlage bildet ein von dem Bündnis veröffentlichtes Statement gegen rechte Hetze auf der Leipziger Buchmesse. Darin wird der Wunsch formuliert, eine liberale Buchmesse mit einem offenen Austausch von Interessierten zu erleben, unabhängig ihrer Herkunft, Kultur, Sprache und sexueller Identität. Damit stellt sich das Bündnis speziell gegen das Compact Magazin, welches direkt in Verbindung mit Pegida und der AfD steht. Das Statement haben bereits mehr als 80 Verlage und über 200 Einzelpersonen und Initiativen unterzeichnet. Hintergrund dieser Unterschriftenliste ist die Idee, einen einfachen Einstieg in das Aktionsbündnis zu gewährleisten.
Die Unterschriftenliste sollte ein niedrigschwelliges Angebot an viele Leute sein, erstmal sich inhaltlich zu positionieren, sich auseinanderzusetzen. Und aus dieser Unterschriftenliste oder aus den Leuten, die das unterzeichnet haben, Verlagen, Buchhandlungen, Initiativen, ist ein Netzwerk entstanden, was über Deutschland hinausgeht. Also auch Leute aus der Schweiz, Verlage aus Österreich haben sich angeschlossen. Wir haben eine Vernetzung mit lokalen Gruppen aus Halle und Leipzig hinbekommen, wo wir uns auch gemeinsam koordinieren und sowas. Und das ist eigentlich viel mehr als eine reine Unterschriftenliste oder ein reiner offener Brief. Weil wir wollen es nicht bei guten Worten belassen, wir wollen ja eben die inhaltliche und die politische Auseinandersetzung suchen dort.
Eine inhaltliche und politische Auseinandersetzung verlangt das Bündnis Verlage gegen Rechts auch von der Leitung der Buchmesse. In dem Statement wird die Messeleitung aufgefordert, aus den verbalen Bekenntnissen zu demokratischen Grundsätzen Konsequenzen zu ziehen und Raum für Meinungsfreiheit zu bieten. Inwiefern die Messeleitung dies gewährleisten wird, bleibt abzuwarten. Rechte Verlage wird es auch diesmal auf der Leipziger Buchmesse geben, das steht fest. Denn der Ausschluss der Verlage ist so einfach nicht möglich.
Die Haltung der Messeleitung war ganz klar juristisch motiviert. Also Oliver Zille, der Messedirektor, hat es auch klar gemacht. 2006 hatte sich die Junge Freiheit eingeklagt auf die Leipziger Messe. Und als quasi öffentliches Monopolunternehmen hat die Messe GmbH oder die Buchmesse die Verpflichtung, alle legal zugelassenen Medien auch zur Messe zuzulassen. Und darauf hat er sich zurückgezogen. Wir würden sagen, das ist keine juristische Frage, wie man mit rechten Verlagen umgeht. Aber natürlich geht es uns auch nicht um Verbote oder sowas. Von daher, uns geht es um eine politische Auseinandersetzung. Und das ist vor allen Dingen das, wo wir den Fokus drauf legen.
Dem Bündnis Verlage gegen Rechts geht es um eine politische Auseinandersetzung mit rechten Verlagen und ihrer Präsenz auf der Buchmesse, nicht um ein Verbot. Ein Verbot hatte zuletzt die Linksfraktion im Leipziger Stadtrat gefordert, scheiterte damit aber. Die Linksfraktion hatte beantragt, dass die Verwaltung als Gesellschafterin ihren Einfluss auf die Messe geltend machen soll, um die rechten Verlage nicht mehr als Aussteller zuzulassen. Alle anderen Fraktionen lehnten dies aber ab, mit dem Verweis auf die zu schützende Meinungsfreiheit. Das Bündnis Verlage gegen Rechts hat von Beginn an einen anderen Ansatz als etwa die Linksfraktion im Leipziger Stadtrat. Das Bündnis setzt sich aber dennoch konsequent mit dem Begriff der Meinungsfreiheit auseinander.
Ich glaube, in der Auseinandersetzung mit rechten Verlagen gibt es viele Positionen. Viele davon haben auch ihre eigene Legitimation. Wir haben ganz bewusst keine Verbotsforderungen aufgestellt, weil wir wissen, mit Verboten ist es da überhaupt nicht getan. Und Verbote können auch zurückschießen, können auch gegen linke Verlage schießen und sowas. Von daher haben wir das auch sehr oft als Ablenkung von den wirklichen Inhalten empfunden, wenn über Verbote gesprochen wird. Aber Meinungsfreiheit ist für uns trotzdem kein formal demokratischer Begriff. Also Meinungsfreiheit hört auch dort auf, wo rechte Ideologien Leute aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens, ihrer sexuellen Identität oder Orientierung ausschließen wollen. Das hat aus unserer Sicht nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Und auch wenn wir jetzt keine Verbotsforderungen aufgestellt haben, sind wir natürlich nicht traurig, wenn so eine öffentliche Plattform wie die Buchmesse nicht mehr von rechten Verlagen genutzt wird.
Doch zunächst wird diese Plattform noch genutzt. Die Messeleitung scheint aber immerhin eine Konsequenz aus der Situation von 2016 gezogen zu haben, als das Compact-Magazin neben alternativen linken Verlagen ausstellen durfte. In diesem Jahr wurde den rechten Verlagen offenbar ein gemeinsamer Standort zugewiesen, gruppiert und fernab von der vielbesuchten Halle 5. Die Junge Freiheit nahm diese Platzierung zum Anlass, ihr Erscheinen auf der Buchmesse abzusagen. Um einiges präsenter wird in diesem Jahr das Bündnis Verlage gegen Rechts sein, das ein eigenes Veranstaltungsangebot unter dem Motto »Die Gedanken sind bunt« organisiert. Um dies zu realisieren, hat die Messeleitung dem Bündnis 10 Veranstaltungsslots zur Verfügung gestellt. Das zeigt, dass die Messeleitung das Bündnis unterstützt. Unter den 10 Veranstaltungen gibt es zum Beispiel einen Vortrag über die Funktion des Antifeminismus innerhalb der neuen Rechten. Es wird auch über die Rechte von LGBTIQ in der heutigen Gesellschaft diskutiert. Das ganze inhaltliche Programm findet sich auf der Seite verlagegegenrechts.com. Das Bündnis organisiert aber nicht nur Veranstaltungen auf der Buchmesse selbst, es wird auch wieder eine Kundgebung gegen rechte Verlage geben. Unter dem Motto »Meinungsfreiheit nutzen, Rechten widersprechen« ruft das Bündnis für heute Abend zur Kundgebung auf dem Leipziger Augustusplatz. Gegenüber im Gewandhaus Leipzig wird zu der Zeit die Buchmesse mit einem Festakt eröffnet. Die Kundgebung wird sowohl von dem Aktionsbündnis Verlage gegen Rechts als auch von Initiativen aus Leipzig und Halle veranstaltet. Durch die Präsenz von Verlage gegen Rechts wird das Auftreten der rechten Verlage und deren Position auf der Buchmesse in Leipzig nicht einfach so hingenommen, sondern es wird Stellung bezogen. Gegen Rassismus und für ein vorurteilfreies Miteinander.
Ja, heute Abend kann man sich nochmal am Augustusplatz in Leipzig versammeln, am Mendebrunnen. Los geht's um 17.30 Uhr. Dort soll nochmal eine Kundgebung stattfinden, organisiert von den Verlagen gegen Rechts. Und im Anschluss daran wird es auch eine Fotoaktion geben. Für die Leute, die erst später Zeit haben, 18.15 Uhr soll diese Fotoaktion beginnen. Nennt sich Bücher gegen Rechts. Man soll ein Buch mitbringen, das einen politisch bewegt hat, in dem gegen Rassismus und Ausgrenzung angeschrieben wird, in dem Geschichten von Solidarität und Menschlichkeit erzählt werden. Gemeinsam sollen diese Bücher dann hochgehalten werden, wodurch man ein antifaschistisches Büchermeer produzieren möchte. Und es wird sich auch über Plakate mit Zitate aus dem Buch gefreut. Heute Abend 18.15 Uhr Fotoaktion und davor ab 17.30 Uhr Kundgebung der Verlage gegen Rechts am Augustusplatz in Leipzig. Ja, wenn man auf sozialen Medien unterwegs ist, dann kann es schon mal vorkommen, dass man über verbotene Symbole stolpert. Beim zweiten Hinsehen sieht man dann aber oft, dass diese Symbole nur dazu benutzt werden, um einen journalistischen Artikel zu bebildern. Aber auch wenn verbotene Symbole von Vereinigungen oder Parteien im journalistischen Zusammenhang verwendet werden, kann es im Zeitalter des Internets zu Problemen kommen. Jakob hat sich damit einem etwas ungewöhnlicheren Anklagefall beschäftigt.
Wenn mir ein Artikel im Internet besonders gut gefallen hat, neige ich oft dazu, ihn mit meinen Freunden zu teilen. Besonders, wenn er über ein Thema geschrieben ist, welches mir besonders wichtig ist. Dann ist es spannend zu erfahren, was andere darüber denken. Doch ein kürzlicher Fall zeigt, dass das Teilen von Artikeln auf den sozialen Netzwerken auch so seine Gefahren birgt. Johannes König aus München hat dies am eigenen Leib erfahren müssen. Schaut man sich seine geteilten Posts auf Facebook an, findet man viele konzertbezogene Postings. Aber auch ein einzelner kommentarlos geteilter Artikel des Bayerischen Rundfunks ist dabei. Und dieser ist es, welcher dem Musiker große Probleme bereitet hat. denn der Artikel des Bayerischen Rundfunks handelte von Hausdurchsuchungen von YPG-Sympathisanten. Bebildert wurde der Artikel mit einer Flagge der kurdischen Miliz YPG. Symbole der YPG sind seit einer Weisung des Innenministeriums im letzten Jahr verboten. Begründet werde dies mit der Nähe zwischen der YPG und der seit 1993 verbotenen kurdischen Arbeiterpartei, PKK. Dabei sei die Symbolik der YPG dann verboten, wenn diese als Ersatz für Symboliken der PKK verwendet wird. Der Bayerische Rundfunk hat damit natürlich kein Problem. Die Pressefreiheit gewährleistet es den Journalisten und Journalistinnen, verbotene Symbolik im Zuge eines Artikels zu verwenden. Wo liegt dann also nun das Problem? Ja, wenn ein Artikel über Facebook geteilt wird, wird dann auch die Bebilderung des Artikels übernommen. Dadurch prangte die Flagge der YPG auf der Facebook-Seite von König. Nun führte dieses Zeigen der Flagge auf der Facebook-Seite zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Und am 19. März soll sich König zu einer Vernehmung im Münchner Polizeipräsidium einfinden. Warum es überhaupt zu den Ermittlungen kommen konnte, erklärt uns der Anwalt von König, Hartmut Wächtler.
Vorgeworfen wird ja ein Verstoß gegen das Vereinsgesetz. Und das Vereinsgesetz stellt unter Strafe, wer für einen verbotenen Verein agitiert, also für sein Fortbestehen wirbt und eben auch zu diesem Zweck die Symbole des verbotenen Vereins zum Beispiel verbreitet oder auf Demonstrationen zeigt oder sowas, ne? Also der Zweck ist klar, man darf nicht für einen verbotenen Verein werben.
Doch ist das Verbot nicht ganz unstrittig. Die Haltung der Bundesregierung ist nicht ganz eindeutig. Einerseits stellt sich die Bundesregierung hinter Bemühungen, gegen die Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staates vorzugehen. Andererseits verbietet die Regierung die Symboliken der YPG, welche gegen den Islamischen Staat vorgeht. Allgemein geht die Regierung in Deutschland mit unerwarteter Härte gegen kurdische Initiativen vor. So wurde erst kürzlich eine Durchsuchung des Mesopotamien-Verlages, eines kurdischen Verlages, durchgeführt. Außerdem betroffen von der Razzia war der MIR Multimedia-Verlag, ein Musikverlag, welcher kurdische Musik vertreibt. Der Verlag sei dringend verdächtigt, sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten, indem er die PKK unterstütze. Ein Vorgehen, welches man in der Türkei vielleicht erwarten würde, aber in Deutschland eigentlich nicht denkbar ist. Aber auch die kurdische Kultur wird in Deutschland teilweise unterdrückt. Das kurdische Neujahrsfest Newroz, welches eines der wichtigsten Feste der kurdischen Kultur darstellt, sollte am 17.03. in Hannover stattfinden. Doch kündigte die Polizei an, das Fest zu verbieten, woraufhin der kurdische Dachverband NAFDEM die Anmeldung des Festes zurücknahm, dennoch ankündigte, das Fest trotzdem zu feiern. Die Anklage gegen Johannes König aufgrund eines Facebook-Bildes ist hier nur eine Folge eines härter werdenden Vorgehens gegen kurdische Vereinigungen. Die Anklage hat dabei nur einen symbolischen Charakter. Denn in der Vergangenheit scheiterten viele Anklagen gegen das Zeigen von YPG-Symbolen. So hatte zum Beispiel das Amtsgericht Aachen einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft gegen einen Mann abgelehnt, der eine YPG-Fahne auf seiner Facebook-Seite gepostet hatte. Ähnlich urteilte das Amtsgericht München, als es einen Strafbefehl wegen etwaigen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz ablehnte. Und erst kürzlich beschloss die Berliner Polizei, bei einer Demonstration in Berlin nicht gegen Symbole der YPG vorzugehen. Eine Verurteilung von Johannes König scheint also unwahrscheinlich, meint auch sein Anwalt Hartmut Wächtler.
Na, ich bin überzeugt, dass dieses Vorgehen der Staatsanwaltschaft im Ergebnis keinen Erfolg haben wird. Aber es ist erst einmal natürlich mit erheblichen Unannehmlichkeiten für den Betroffenen verbunden.
Und diese Unannehmlichkeiten könnten jedem passieren. Auf Anfrage begründete die Münchner Polizei ihr Vorgehen mit der Rechtslage. Demnach ist es Medien gestattet, verbotene Symbole darzustellen, einzelnen Mediennutzern jedoch nicht. Die Rechtslage ist scheinbar noch nicht an das Aufkommen der sozialen Medien angepasst. Wenn nun Artikel über kontroverse Themen nicht mehr geteilt werden, aus Angst vor Repression, stellt dies eine erhebliche Einschränkung der Weiterverbreitung von Nachrichten dar.
Tweet der Woche. Willkommen zum Tweet der Woche, dem Versuch, ab sofort in jeder Woche die Mediennews mit der Diskussion eines Tweets abzuschließen, also einer Kurznachricht vom Nachrichtendienst Twitter. Die Auswahl, die ist dabei völlig subjektiv, die Tweets suche ich aus. Mal werden es Tweets sein, die mir besonders gefallen, Tweets, die mich zum Nachdenken gebracht haben, manchmal vielleicht aber auch einfach besonders populäre Tweets, die diskutiert oder demontiert werden wollen. Der erste Tweet in dieser Reihe ist ein Tweet von @hrmpfm oder auch @chmpfm oder auch einfach Black Power Nap genannt. Es ist ein ganzer Diskussionsfaden, ein sogenannter Thread, bestehend aus mehreren Tweets. Es begann mit einem Tweet am 10. März um 16.08 Uhr.
Schau dir deinen Freundinnenkreis an. Hast du Black People of Color, Disabilisierte, Arme, ArbeiterInnen, Queere, Muslimische und so weiter, marginalisierte FreundInnen? Und was hat das mit dir zu tun?
Die Reaktionen hierauf waren gemischt. Einige sprachen über die Zusammensetzung ihres Freundeskreises, andere fragten danach, wie sie ihren Freundeskreis diverser gestalten könnten. Und manche fragten zurück:
Willst du deine Freunde nach Quote aussuchen?
Darauf reagierte Black Power Nap so:
Wie entstehen Freundinnenschaften? Meiner Erfahrung nach häufig durch geteilte Interessen als erster Anknüpfungspunkt. Fragen, die man sich stellen könnte, wenn man sich in einem anscheinend rein weiß, cis, hetero, able, deutsch und so weiter Umfeld vorfindet. Wie kommt es dazu? Welche Personen empfinde ich als anstrengend? In welchen Beziehungen investiere ich Zeit und Energie? Welche Interessen und Eigenschaften erwarte ich in marginalisierten Personen und wie kommt es dazu? Welche Interessen und Eigenschaften erwarte ich nicht in marginalisierten Personen und wie kommt es dazu? In welche meiner Interessen stecke ich mehr Energie? Wie trage ich dazu bei, dass das Umfeld ist, wie es ist? Verhalte ich mich oder spreche ich zum Beispiel auf eine Art und Weise, die kein Outing zulässt, es für marginalisierte Personen anstrengend und unangenehm macht? Was kann ich machen, dass ich marginalisierte Menschen in meinem Verein, Arbeitsplatz, Kita, Plenum, Party, Stammtisch, Spielgruppe eingeladen und willkommen fühlen? In welchen Umfeldern war ich bisher? Was sind meine Interessen, meine Betätigungsfelder, Hobbys und wie zugänglich sind sie für marginalisierte Personen? Wie habe ich meine Interessen ausgebildet und was hat mein Aufwachsen und Werdegang dazu beigetragen? Welche Diskos, Cafés, Stadtteile, Veranstaltungen und so weiter frequentiere ich und wieso? Welche meide ich und wieso? Wem verzeihe ich was und wieso? Was finde ich attraktiv und wieso? Was sind gesellschaftliche Normen und wie verkörpere ich sie? Wie bewerte ich gesellschaftliche Normen und verstärke oder unterminiere sie? Wer bin ich? Wie bin ich? Wer sind die um mich herum? Wie sind sie um mich herum und was hat das mit mir zu tun? Wir leben nicht im Vakuum und Zufälle sind nicht so zufällig, wie wir sie gerne darstellen. Wir gestalten auch unsere Leben und tragen durchaus dazu bei, in welchen Umfeldern wir uns wie begegnen.
Nun werden Sie vielleicht denken, Moment mal. Die Edda, die ist mir eine liebe Freundin. Sie ist zwar cis und hetero, weiß und wird gesellschaftlich nicht behindert, hat studiert und arm ist sie auch nicht, aber soll ich sie jetzt deswegen in den Wind schießen? Nein. Ich denke nicht, dass es hier um die individuelle Ebene einer einzelnen Freundinnenschaft geht. Ich denke auch nicht, dass die Kategorien von Marginalisierungen zur Bewertung einer einzelnen Freundinnenschaft taugen. Wenn wir aber von der individuellen Ebene auf eine strukturelle kommen, also unser gesamtes Umfeld und die Bildung gesellschaftlicher Gruppierungen anschauen, dann spielt es eine zunehmend größere Rolle. Wenn wir mit unseren Freundinnen bei jedem zweiten Bier Adorno zitieren, wer kann dann mitreden? Und wer nicht? Wenn wir überhaupt jedes Mal mit unseren FreundInnen Bier trinken, wer wird sich dann nicht zu uns setzen? Wenn der Raum voll ist von knutschenden Heteropärchen, sind queere Personen dann anwesend? Und wenn ja, werden sie sich zeigen? Die Frage ist also nicht, ob wir unsere FreundInnen nach Quote aussuchen sollen, sondern warum Menschen aus bestimmten Gruppen gar nicht erst in der weiteren Auswahl landen. Das ist deswegen wichtig, weil die gesellschaftlich produzierte Exklusivität von Gruppen sowohl den Austausch als auch die Solidarisierung verhindert. Teile und herrsche. Wenn AkademikerInnen nur mit AkademikerInnen rumhängen, werden sie die Lebensrealität von Nicht-AkademikerInnen nicht verstehen, auch wenn sie einen Zeitfeuilleton-Artikel darüber gelesen haben. Und sie können sich in ihren Kämpfen nicht verbinden. Nicht falsch verstehen. Räume, in denen sich Menschen mit beispielsweise ähnlichen Marginalisierungen untereinander treffen und austauschen können, also beispielsweise Frauenräume oder People of Color Räume, sind wichtig Und gleichzeitig ist Raum für Solidarisierung wichtig. Sonst werden am Ende oft mehrfach Marginalisierte mit ihren Kämpfen allein dastehen. Dabei ist gerade aus der Perspektive, die viele Lebensrealitäten im Blick hat, die progressivste Politik möglich. Am Ende gilt auch hier wieder, dass die vermeintlich private Freundschaft politisch ist. Danke an @hrmpfm oder @chimpfen für die Einladung, unser Umfeld näher anzuschauen.
Ja, das war noch Tia mit ihrem Tweet der Woche und damit sind wir am Ende der Mediennachrichten. Ihr könnt das Ganze nachhören unter radiokurax.de und bei freie-radios.net. Jetzt geht's ja weiter mit dem tagesaktuellen Programm. Dabei wünsche ich euch noch viel Spaß.